She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge She Happens. Die nordische Ski-WM in Trondheim ist gestern zu Ende gegangen und es gibt natürlich auch heute wieder einiges, worüber wir sprechen müssen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet aus Oberstdorf sind zum einen Vinzenz Geiger.
Servus.
Und unser heutiger Gast, schön, dass du mal wieder da bist, Julian Schmid.
Servus, danke für die Einladung.
Und zum anderen aus München, Moritz Badscheider.
Hallo, hallo.
Ja, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr euch vom Feiern schon wieder ganz gut erholt von der Goldmedaille?
Ich denke schon. Der Tag vor oder gestern war vielleicht ein bisschen zäh, weil wir erst am Abend geflogen sind, aber dafür hat man nur den ganzen Tag Zeit in Trondheim, um sein ganzes Zeug noch zusammenzurichten, was vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben ist dann noch nach dem letzten Wettkampf. Und dann war es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Abschluss eigentlich mit dem gesamten Team und es hat sich auf jeden Fall rentiert, der Abend.
Gestern war schon ein bisschen zäh, also am Sonntag ja, zur Heimreise mit einem leichten Kater ist dann nicht so schön, aber wenn man dann daheim war um 12:30, war es dann schon sehr angenehm ins Bett zum Fallen und jetzt ist wieder alles gut.
Können wir kurz vielleicht ein Insight geben? Es ging kurz darum, ob wir gestern vielleicht Sonntag hätten aufzeichnen können. Und dann habe ich hier einen halben Tag gebankt und gewartet, ob der Finzi irgendwie einsatzfähig ist. Und es stellte sich dann aber raus, erstmal noch nicht. Umso schöner, dass es dann heute klappt.
Ja, ich war dann doch in der Stadt und habe noch eine Ramensuppe in Trondheim gegessen. Nudelsuppe, die hat mich dann schon auch wieder gerichtet.
Man muss ja sagen, ihr habt die einzige Goldmedaille für das deutsche Team bei der WM geholt. Das war ja eh schon so ein besonderer Moment, dadurch, dass ihr halt alle vom Skiclub Oberstdorf seid, aber hat es das Ganze dann irgendwie vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen besonderer gemacht?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Es war, glaube ich, eines unserer großen Ziele schon im Oktober oder so, oder wir haben eigentlich schon das ganze Jahr davon gehabt, dass das so, ja, schon unser Ziel wäre, da auf jeden Fall im Team diese Goldene zu holen. Natürlich dann in der Konstellation, was wir jetzt da noch hatten, das war dann ja, sure, extrem cool. Ich glaube, es ist ja schon eine ganze Zeit lang her, wo wir die letzte Goldene, glaube ich, in diesem Viererteam haben. Und speziell auch mit dem Hintergrund, dass es vermutlich das letzte Viererteam sein wird, war es dann natürlich schon, glaube ich, nochmal ein richtig, richtig besonderer Moment, auch für, glaube ich, das komplette Team. Da ist dann schon auf jeden Fall, glaube ich, nochmal gut eine Last auf jeden Fall runtergefallen.
Ich glaube, es war jetzt ja auch nicht unbedingt zu erwarten. Ich glaube, wir haben eigentlich alle damit gerechnet, eher, dass da Manu Feist starten wird anstatt ein Wendl. Aber er hat dann einfach zu sehr Probleme gehabt auf der Schanze, speziell auf der Großen. Und dann, ja, dann war das auch klar, dass der Wendl dann starten darf. Und ja, das war eh schon so verrückt, 4 vom Schickel Oberstoff einfach am Start zu haben. Also, das ist ja schon völlig abartig eigentlich. Also, hätten wir uns nicht erträumt. Also klar, wir haben schon so ein bisschen gescherzelt, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich 4 aus Oberstdorf da am Start haben. Ja, dann ist es passiert und dann haben wir halt Gold auch noch gewonnen. Also es war schon sehr schnell gegangen alles. Es war ziemlich, ziemlich krass, ja. Und es dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis wir das so richtig realisieren. Und ich glaube, bis es der Wendel realisiert hat, dass er Weltmeister ist, das dauert, glaube ich, noch richtig lang.
Jetzt hat er eine Goldmedaille bekommen, bevor er ein Handy von euch bekommen hat.
Ja, jetzt kann er sich selber leisten.
Ich fand es auch ganz nett, weil es hat sich direkt an dem Tag haben sich ehemalige Kollegen von mir vom BR Sport, liebe Grüße, gemeldet und gefragt, wer ist denn Mühle? Wer ist denn Mühle? Die bedanken sich da im Fernsehen bei Mühle. Wer ist das?
Die Mühle. Ja, eben der Thomas ist der Trainer, wo uns ja eigentlich alle trainiert hat oder jetzt mit dem Richie eigentlich die doch dann noch ein bisschen ältere Generation und über den Finzi kurz darauf dann der Wendel und ich, das war dann schon was, glaube ich, was ganz Besonderes und zeigt halt auch nochmal einfach, glaube ich, sollte einfach seine Arbeit nochmal ein bisschen wertschätzen. Er ist ja, glaube ich, auch niemand, wo sich da irgendwo gern zeigt, sondern er ist immer sehr gerne im Hintergrund und macht da eben die extrem gute Arbeit in dieser Jugendzeit, denke ich, wo man vielleicht auch andere Interessen hat außer Sport, aber er hat es, glaube ich, eben geschafft, eben über diese drei Generationen, über diese Jahre halt wirklich den Spaß, glaube ich, bei uns allen für die Sportart so aufrecht zu erhalten. Und dass das dann so, glaube ich, indirekt auch die Belohnung für ihn ist, das ja, ist natürlich schon einfach ja extrem cool, dass wir das ihnen dann quasi so ein bisschen mit ermöglichen konnten und er natürlich uns, glaube ich, auch einfach den Weg so ein bisschen ermöglicht hat.
Er war ja auch schon zu Gast im Podcast bei uns.
Auch das ist schon zwei WMs her.
Ja, stimmt. Ja, das ist schon ziemlich krass. Also für ihn, ich glaube, also sowieso Ei für alle, aber klar, der Thomas, der war ja wirklich, er hat den größten Anteil daran. Also ohne Frage. Und das ist schon, ja, ziemlich krass.
Hattet ihr schon Kontakt mit ihm seitdem?
Natürlich.
Und was sagt er?
Ja, er ist sich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bewusst, dass er wirklich gute Arbeit leistet.
Jetzt erst.
Er sucht die Fehler immer bei sich selber nämlich. Und jetzt ist er vielleicht sieht er es jetzt ein, dass es doch gut ist, was er gemacht hat.
zu wünschen wäre es ihm auf jeden Fall. Da müssen wir ihn vielleicht auch nochmal einladen. Ja.
Finzi, ich muss sagen, ich fand deine Rede bei der Medal Ceremony vor diesem goldenen Mikro auch richtig schön. Also wo du so meintest, ja, hey, wir haben jetzt nicht nur irgendwie alle zusammen Gold gewonnen, sondern wir kommen auch alle aus demselben Dorf. Das fand ich irgendwie echt, hat mich echt berührt.
Ja, ich habe jetzt echt schon viel positives Feedback da dazu bekommen, aber so lange habe ich mich gar nicht vorbereitet drauf.
Ja, aber das ist das jahrelange Training am Mikrofon hier, sage ich.
Ja, genau. Der Podcast hat mich vorbereitet.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich glaube, die Rede ist, glaube ich, echt kurz bevor er aufs Podium getreten ist, glaube ich, erst vermutlich in seinem Kopf erschienen.
Ja. Ich bin schon vorher noch kurz einmal durchgegangen, was ich sagen will. Aber ja, nee, es ist krass. Wenn man es dann so, ja, das war, also an den, das habe ich ja letztes Folge schon gesagt, an dieser Medal Plaza, das war schon völlig wild. Also da kam man sich auch so vor, als wäre man im Film oder so, weil vor 25.000 Leuten zum Stehen, das ist man nicht gewohnt und man schaut da so runter, aber man denkt nicht, dass es echt ist. Also, weil es geht wirklich so schnell, zack, da Rennen und Flower Ceremony, dann ins Shuttle, Dopingkontrolle und dann zack, 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 steht man da an der Medals Plaza, kriegt die Medaille übergereicht und hat da die 2 Minuten da oben und dann ist man schon wieder weg und das alles so richtig zum Realisieren, das geht so schnell, das hat man gar keine Chance.
Was hast du denn der Königsfamilie noch mit auf den Weg gegeben?
Wir haben übrigens Mette Marit, Hakon und die Königin selber. Haben wir alle drei die Hand geschüttelt.
Und wie war das?
Das haben schon so viele gefragt.
Ja, das interessiert mich.
Ich hab's jetzt nicht so mit den Royals, aber war schon ganz cool. Und bei dem Hakon hat man ja noch die Audienz dann als Team. Ja, der schafft's. Natürlich ist sein Job das Repräsentative und diesen Smalltalk ist natürlich einfach sein Job, das macht er immer, aber er schafft's trotzdem auf eine extrem sympathische Weise, das zu machen, obwohl er ja jede Goldmedaille da irgendwie dann abfertigen musste. Also war wirklich, wir haben alle gesagt, hey, es war wirklich jetzt so sympathisch, obwohl man genau gewusst hat, hey, der muss jetzt diesen Smalltalk einfach machen. Also, aber war trotzdem wirklich sehr, sehr nett.
Wohl einmal konnte er Englisch reden, sonst war es ja, glaube ich, immer nur Norwegisch, oder?
Stimmt.
Aber das dachte ich mir auch, wenn wir jetzt ein norwegisches Medium wären, wäre doch die Idee sofort gewesen, rund um die WM einen Podcast aus den vielen Gesprächen, die Klabo und dieser Hakon zusammenführen mussten, zu produzieren. Weil was also nach dem dritten, vierten Mal, was hat man da noch zu besprechen? Ja, du warst wieder der Schnellste. Super.
Ja, wir wurden auch gefragt von der Zeitung, ob er uns eine spezifische Frage übers Langlaufen gefragt hat, weil es ist irgendwie anscheinend, er muss sich sehr gut auskennen. Ist anscheinend in den Medien rumgegangen, dass er schon wirklich tief in der Langlaufmaterie drin ist. Deswegen, aber bei uns ging es jetzt nicht so genau. Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, wie seid ihr an das Rennen rangegangen, nachdem ihr dann nach dem Springen wusstet, okay, Jürgen Graback wurde ja wegen der unerlaubten Bindung disqualifiziert und die Norweger haben als Fünfter jetzt dann doch irgendwie einen saftigen Rückstand auf Gold?
An sich war es ja dann, war es uns, glaube ich, dann klar, dass es sich, glaube ich, vorne relativ schnell einfach zusammenschiebt. Also groß andere Gedanken, glaube ich, hat man sich nicht gemacht. Klar, wenn die Norweger, glaube ich, da vorne mit wegstarten, dann wird es, glaube ich, schon extrem schwer, dann natürlich ranzukommen. Aber ich glaube, schlussendlich war dann der Auftrag in dem Fall vom Ritchie oder von uns allen da relativ klar, dass wir da eben schnell die Lücke schließen können und vielleicht schaffen irgendwann, ja, die Österreicher ein bisschen auf Distanz zum Halten. Aber die waren da natürlich auch extrem stark, fand ich, bei dem Rennen, speziell auch hier letzter Läufer, der Fabio Obermeier. Denke, da haben wir dann auch noch eine gute Werbung auch einfach geliefert.
Ja, und also was ihr jetzt, glaube ich, meint, so da nach der Entscheidung, da war jetzt gar nicht so lang überlegen, geht da gar nicht, okay, man hat die Ergebnisliste, zack, jetzt geht es ums Rennen und wir wollten Gold holen und ja, war natürlich wahrscheinlich ein Stück leichter, wie wenn jetzt die Norweger vorne weggestartet werden, aber ich glaube, das spielt einfach jetzt keine Rolle mehr und es war so schon hart genug und es interessiert jetzt dann auch, also klar, jetzt das ganze Thema mit der norwegischen Bescheißerei, das ist natürlich jetzt riesig in den Medien, aber wir haben jetzt Gold gewonnen und das ist Fakt, ob da sind ja selber schuld, wenn man eine falsche Bindung springt, dann ist halt so. Also da braucht man jetzt kein Mitleid irgendwie haben, auch wenn es natürlich bitter für sie ist. Aber das ist ja ein Risiko, das man in dem Fall bewusst eingeht. Oder wenn man es unbewusst macht, dann ist es genauso dumm.
Stichwort Mitleid, ich könnte mir vorstellen, das hattet ihr dann doch eher beim Sturz von eurem Startläufer von Johannes Ritzek. Wie ging es euch denn damit? Ich jetzt zumindest auch länger nicht gesehen, dass bei einem Staffel der Niveau jemand einfach so stürzt. Kann natürlich passieren. Aber was war da eure Reaktion?
Ja, also ich habe es an sich am Anfang gar nicht ganz so mitbekommen, weil mir dann so ein, also manchmal in so ein Tunnel quasi reinkommen oder hat da seine Ski in so einem Zelt bekommen und habe dann nur gesehen, dass dann auf einmal eine Lücke da war. Es war halt extrem schwierig zum Laufen. Der Schnee war schon ja extrem tot und führig und stellenweise gab's dann halt mal wieder harte Abschnitte auf der Strecke, dann war es wieder richtig weich, dann hat's mal wieder gestockt und ja, ich glaube, so viele Stürze wie jetzt bei der WM in Langlaufrennen oder so habe ich, glaube, auch schon ewig nicht mehr gesehen. Also es war schon wirklich extrem anspruchsvoll zum Laufen und ja, da, wenn man halt einmal vielleicht ganz kurz nicht aufpasst hat oder so über dem Limit war, dass die Haxen halt einfach mal die 2-3 Zentimeter zu tief war, dann ist man halt einfach gelegen. Und klar, wenn dann mal so ein Loch da ist, da schaut man dann schon mal ganz gut, aber schlussendlich haben wir es uns, glaube ich, dann wieder ja sehr gut ausbügeln können.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Ich war beim Einlaufen und habe dann nur den Zwischenstand gesehen und habe gedacht, oh, jetzt hat er abreißen lassen, ist ja explodiert hinten raus, irgendwie hat ihn der Lampe abgehängt oder habe ich oder haben wir irgendwie schlechte Ski? Hab ich gedacht, ach scheiße. Und dann, ja, der Ritchie ist gestürzt, aber das habe ich erst im Ziel mitbekommen. Aber ja, hat ja dann keine Rolle gespielt. Aber man muss schon sagen, die Streckenverhältnisse, die waren schon wirklich unter aller Sau. Aber eigentlich jedes Rennen.
Es sah auch einfach am Samstag dann beim Gundersen-Wettbewerb sehr anstrengend aus. Also wirklich sehr anstrengend.
Ja,
war's auch. Also mir hat es in die Karten gespielt, aber es war schon wirklich, also bei uns war es schon anstrengend, aber ich glaube, das, was die Damen beim 50er gemacht haben, boah, das war ja. Next Level. Das war echt übel.
Du merkst, dass es schlimm ist, wenn du gestern in der ARD geschaut und wenn der Kommentator quasi versucht, dem Publikum zu erläutern, dass das da Profisportler sind, die diesen Berg hochgehen und das jetzt nur so affig aussieht, weil die Bedingungen so schlecht sind, nicht weil die nicht auf höchstem Niveau performen würden, dann weißt du, es muss wirklich schlimm sein.
Ja, und bei uns war schon auch, also wir sind ja nach dem 50er der Herren gestartet und wenn da die 50 Kilometer da drüber rennen davor, dann sind die Bedingungen natürlich auch nicht mehr so gut. Und dann war es nur so warm dazu, das war schon sehr eklig und die Runde war ja schon auch schon also wirklich eine harte Runde mit einem langen Anstieg und da muss man seine Oberschenkel ganz schön aus dem Schnee raushiefen immer.
Ich lag auf der Couch und hatte schon ein bisschen Mitleid, wenn ich ehrlich bin.
Aber es hat's entschädigt, es waren ja so viele Zuschauer bei uns auch noch da, also das war, glaube ich, eins der so geilsten Rennen, wo ich so mit so gelaufen bin. Also das war schon echt, glaube was ganz Besonderes. Man hat es vielleicht auch nicht ganz so genießen können. Aber man muss schon sagen, ich glaube, solche Rennen, wie wir jetzt da hatten zum Beispiel, auch wenn die Bedingungen manchmal wirklich sehr schlecht waren, ich glaube, sowas gibt's dann nicht mehr so, oder wird es nicht mehr so oft geben. Und das erlebt man, glaube ich, einfach nicht so oft. Auch zum unsere Sprungwettkämpfe auch, wo das Stadion, unser Sprungstadion voll war. Also da, das kennen wir eigentlich gar nicht. Also das sowas sind dann schon so einzelne Erlebnisse, glaube ich, wo dann, das checkt man vielleicht noch gar nicht, aber ich glaube, das sowas kommt nicht normal einfach so. Also das war schon was ganz Besonderes.
Ja, ich glaube, das war, also vor allem auch, dass wir nach dem 50er laufen durften, das war schon was Einmaliges. Also es waren beim 50er waren 120.000 Zuschauer da. Also das sind ja wirklich Dimensionen und also völlig krank. Und das war ja, wir haben ja den 50er auch so immer also verfolgt, natürlich irgendwie entweder im Stream oder im Fernsehen oder halt so ein bisschen, was man so mitkriegt. Das hat schon was mit einem gemacht, wo man da die Mengen gesehen hat. Das war ja wirklich, das war eine Volksfeststimmung vom Feinsten. Und dann durften wir da auch laufen. Das war, hat die Quälerei ein bisschen leichter gemacht, aber ja, war schon, also war schon richtig cool und sowas werden wir wahrscheinlich nie wieder bekommen, würde ich sagen, weil das war schon unglaublich und das haben ja auch die Langläufer gesagt, das war das Einmaliges. Das letzte Mal war das wahrscheinlich eben in Oslo so beim 50er und also 2011 bei der WM und das weiß nicht, ob das mal nochmal so passieren wird und ja, von dem her schon cool gewesen, da dabei zu sein.
Ja, voll, ich glaube, also das so gar nicht pessimistisch klingen, aber ich glaube, außerhalb Norwegens sind diese Massen für Langlaufrennen kaum zu mobilisieren. Macht's ja aber auch dann dadurch so besonders. Juli, du meintest gerade, eins der tollsten Rennen, die du gelaufen bist, zum Samstag wegen der Atmosphäre. Wir konnten leider noch nicht sprechen nach dem ersten Einzel, wo du die Holzmedaille gewonnen hast, quasi noch, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch kurz drauf. Wie geht's denn dir mit deinen beiden Einzelstarts? Auf der Normalschanze eben Platz 4 und jetzt am Samstag Platz 6.
Ja, klar, ich habe mir dann schon erwünscht, dass ich vielleicht mit einer Einzelmedaille dann aus Trondheim dann abreißen kann. Aber ja, ich glaube, es hat dann auch nicht so ganz sein sollen. Also ich hatte eigentlich dann an dem letzten Wettkampf jetzt an dem Samstag eigentlich schon einen relativ guten Plan, eigentlich auch zusammen mit dem Johannes Lampater, dass wir da eigentlich ein gutes Rennen machen, ein zügiges Rennen. Und ich muss sagen, ich bin da, oder wir zusammen, wir haben es zusammen eigentlich probiert, haben das versucht, uns abzusprechen davor im Rennen. Und ja, ich habe da alles probiert. Ich bin am Limit gelaufen, also ich konnte keinen Meter schneller. Es war einfach nicht möglich. Und dann wurde man halt trotzdem eingeholt und dann hat es uns beide, glaubt, Johannes und mich, vom Kopf her dann auch so gefressen, weil wir gedacht haben, das gibt's doch nicht. Wir laufen uns jetzt hier gerade unsere Seele aus dem Leib gefühlt und werden trotzdem eingeholt. Und das war dann ja natürlich sehr, sehr schade, obwohl es natürlich an dem Samstag jetzt nicht so weh tat, wie das der vierte Platz da im Compact, wo es vielleicht einfach taktisch nicht ganz klug war. Ja, dennoch eben, wir haben das Ziel mit dem Team, der Teammedaille haben wir gemacht, ich denke, ich darf mich jetzt da nicht beschweren, es waren trotzdem natürlich sehr, sehr gute Ergebnisse, es ist eine WM, klar, wie ich vorher schon gesagt habe, ich wäre gern heimfahren mit einer Einzelmedaille, aber schlussendlich waren halt immer dann einfach welche sportlich besser als ich, also da gibt's nichts, da war man dann halt in dem Fall einfach an diesen zwei Tagen ein kleines Stück zu schlecht. Also ich war ja immer dabei bei der Entscheidung eigentlich bis zum letzten Berg, aber schlussendlich konnten halt andere noch ein bisschen mehr Kräfte mobilisieren und dann muss man das, glaube ich, einfach so eingestehen, dass man da dann eben an diesen zwei Tagen einfach ein bisschen zu schlecht war.
Man muss ja sagen, dass es schon wirklich viel da ist beim Juli so einfach nicht gut gelaufen ist. Also weil die Sprünge waren top, meiner Meinung nach, und dann jetzt an dem Einzel war dann noch richtige Scheißbedingungen, weil auf der Großen war eigentlich jeder Sprung gut, also vom Juli, und dann kam halt einfach irgendwie so alles zusammen, dann mit dem schlechten Wind, dann die Platzierung, und also es war schon einfach Pech, aber muss man sagen. Also war jetzt, und beim ersten Rennen natürlich, das hatten sie ja beide dann auch ein bisschen genervt mit der, ja, dass da dann wirklich der Oftebro und so eine ganze Gruppe dann noch an uns rankommen ist. Und ja, das hätte man vielleicht verhindern können, aber wahrscheinlich im, wenn wir es jetzt wieder von Null anfangen würden, wäre es wahrscheinlich wieder so eine Situation, aber das ist einfach blöd laufen in dem Fall. Also wirklich, da war jetzt nicht die Form oder so schuld, meiner Meinung nach.
Ja, und man muss ja sagen, es haben ja bis zum Schluss wirklich die besten Läufer um die Medaillen gekämpft. Also mir war ehrlich gesagt, also ich fand es super spannend, mir war auch nicht klar oder ich fand es auch nicht absehbar, wer dann letztendlich Silber und Bronze holt.
Und man muss sagen, bei dem zweiten Einzel war dann, da kam dann halt auch wieder alles zusammen, weil wir sind ja die lange Runde gelaufen von 50er, also das 7,5er. Und das, wir sind dann wirklich, die Gruppen haben sich genau an dem Punkt, haben wir uns zusammengeschlossen, an dem höchsten Punkt vor der ganz langen Abfahrt. Und das war halt der perfekte Punkt. Also so ungefähr, wenn sie 5 Sekunden weiter nach vorne gewesen wären, dann wären wir halt einfach nicht mehr an dem höchsten Punkt hinkommen. Und dann wären sie zu zweit durchkommen. So, das waren so viele so Kleinigkeiten. Ich habe mir vor dem Rennen auch gedacht, klar, ist nur eine Minichance da, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Also das kam einfach alles zusammen. Und ja, das war dann schon krass.
Ja, ich meine, also andersrum, so bei dir, wie du schon ansprichst, musste ja andersrum auch viel zusammenkommen, dass es noch so weit vorging. Also das zeigt ja in zwei Richtungen, wie viel eben, wie du sagst, wie viel Kleinigkeiten es ausmachen. Dass dann eben halt der eine mit und der andere dann doch ohne Medaille irgendwie dastehen.
Ja, genau. Also ich sag, nach dem Samstag, ich bin in den Ziel gestanden neben meinem österreichischen Kollegen, wir haben uns angeschaut, beide. Am Kopf geschüttelt und gesagt, okay, irgendwie hätte es nicht sein sollen oder ist einfach nicht gelaufen. Also.
Ja, beim Jo war es schon auch sehr bitter. Ja. Der war wirklich so frustriert dann. Also so habe ich noch nie gesehen. Da gibt es auch ein Interview beim ORF, aber echt.
Ja, da sind Tränen ausgebrochen. Ja,
ja, also das war auch, ich glaube, für ihn war es halt auch, okay, ja, was soll er noch machen? Er hat einen top Sprung gehabt. Und eigentlich einen vermeintlich guten Lauf, aber es hat halt einfach nicht sein wollen.
Jetzt haben wir bislang vor allem auch darüber gesprochen, was für ein tolles Sportfest das vor allem war. Es wurden aber doch, je länger diese Veranstaltung ging, die Nebengeräusche lauter. Der Konsens dieser Nebengeräusche, das, was sie gemeinsam haben, ist irgendwie immer so die Frage, geht's da mit rechten Dingen zu? Es gab nach der Compact-Kiste schon eine Geschichte, die euch beide auch etwas beinhaltet. Das ist jetzt schon eine Woche her, da müssen wir auch nicht mehr in alle Detailtiefe gehen, für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten. Kurzum, Jens Luders Oftebro ist einmal mit dem Ski quasi über die Strecke hinaus. Daraufhin haben wohl andere Teams den DSV darauf hingewiesen, hey, da könnte man eine Beschwerde einlegen. Dann wurde eine Beschwerde eingelegt, die wurde abgewiesen. Und es gab eine recht lautstarke Reaktion von Jarl Magnus Rieber, die, du sagst, Finzi, noch dazu falsch übersetzt wurde.
Ja, also ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall, um das nochmal kurz einzuordnen, es gab einen Protest von Deutschland. Das weiß nicht, ob der Julian und ich das überhaupt so gemacht hätten, aber wir wissen auch nicht, wie das dann, das geht dann ganz schnell. Da muss man dann auch recht zügig den Protest anlegen. Also was der Jens da gemacht hat, war definitiv nichts Unfaires. Aber dann wurde danach halt, kam immer wieder die Frage, wieso Deutschland den Protest eingelegt hat. Und dann haben die Sportler schon auch so reagiert. Der Jens hat gesagt, das hat sich halt schon wirklich aufgeregt. So ungefähr, sowas würde er nie machen. Einfach nur in der Hoffnung, dass man eine Medaille gewinnen kann, den Protest einzulegen. Und dann hat der Rieber noch gesagt, dass ihm fast schlecht worden ist. Er hat dann zwar zu mir gesagt, dass er gedacht hat, dass er irgendwas falsch gemacht hat und deswegen so nervös worden ist. Aber das wurde dann auch so übersetzt, dass er eher anscheinend gesagt hat, ihm wird's übel, wenn er daran denkt, wie man so denken kann wie wir, so unsportlich und sowas. Und ja, es war schon einfach komisch. Und ja, im Endeffekt wurden sie dann ja wegen Unsportlichkeit disqualifiziert im Team. Und das war dann vielleicht die ausgleichende Gerechtigkeit.
Und da wird es ja jetzt dann noch richtig interessant. Also ich denke, auch die meisten, die hier zuhören, werden das irgendwie mitbekommen haben. Diese Videos, die rumgehen, durch diese Tür gefilmt, wie da Anzüge aufgemacht werden, wie dann nochmal an Anzügen, nachdem sie schon gechippt wurden, rumgeschnippelt wird. Die Reaktion sofort war, dass Marius Lindwig und Jon André Vorfang disqualifiziert wurden vom Großschanzenwettbewerb am Samstag. Und wenn es jetzt aber, und das liegt jetzt beim Ethics Committee, heißen sie bei der FIS, das Ganze und wird untersucht. Wenn es aber zum Beispiel nach dem ÖSV geht, dann bekommt ihr noch mehr Medaillen. Die sagen nämlich, man sollte alle Sprung- und alle Kombi-Ergebnisse streichen der Norweger, was dazu führen würde, finden sie, dass du eine Bronzene an den Juli abgibst, zwei Goldene dafür noch kriegst und Anni Wellinger auch eine bekäme. Das ist natürlich alles sehr hypothetisch.
Dann hatte ich viermal Gold. Es waren nur Norweger vor mir.
Ja.
Und dann Mixed.
Ach so, Mixed, stimmt. Mixed. Ja, Mixed ja. Auch noch. Also das würde nochmal ganz schön was verändern. Wie gesagt, Stand jetzt habt ihr als SCO-Truppe die einzig Goldene für Deutschland gebracht. Inwieweit beschäftigt euch das jetzt?
Also ich tue mir das extrem schwer, das zu dem Thema wirklich was zu sagen. Ich bin gespannt, was jetzt da bei dieser Ethikkommission rauskommt. Also diese Videos, was ich da gesehen habe, oder was, denke ich, viele Leute jetzt auch schon gesehen haben, das, ja, dass man an diesen Anzügen, die wo, also vor so einer WM ja eigentlich auch nochmal gecheckt werden, die dann auftrennt und ich weiß nicht, was sie dann alles gemacht haben und was, also das muss jetzt, da müssen sie sich jetzt schon was überlegen und da muss es jetzt dann auch, glaube ich, harte Konsequenzen geben. Inwiefern das, glaube ich, Einfluss hat auf die Kombination, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen. Da tue ich mir auch wirklich, wirklich schwer, das dann neutral da jetzt irgendeine Meinung dazu zu haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es im Skisprung, denke ich, muss es Folgen haben. Ich gehe eigentlich davon aus, dass auf jeden Fall der Andreas Wellinger, glaube ich, da, denke ich mal, auf jeden Fall eine Goldene kriegt und der Kahle auch. Also da bin ich eigentlich schon, glaube ich, relativ überzeugt davon. Aber jetzt, wie das sich auf uns auswirkt, das kann ich jetzt wirklich sehr, sehr schlecht einschätzen. Ich glaube, da kann ich auch keine richtig gute Meinung dazu jetzt abgeben.
Ja, also das, was im Skisprung passiert ist da und mit dem Video, das ist absolut, also wirklich ein Riesenskandal. Also das ist einfach Betrug und das muss man schon nochmal anders behandeln wie eine Disqualifikation von einem Anzug, weil irgendwas an der Stelle nicht passt, sondern das ist einfach Manipulation und Betrug, den sie ja sogar zugegeben haben. Und ja, also das wird Konsequenzen haben und ich habe jetzt auch gelesen, dass das aber nicht so schnell behandelt wird, sondern das wird jetzt schon intensiver in der Ethikkommission eben behandelt und das ist auch richtig so, weil das ist schon extrem, also in erster Linie ist es extrem schade für den Sport und ja, also eine Riesenfrechheit, also vor allem das, was wir da erlebt haben, also wir wissen jetzt ja beide nicht, wie es jetzt in der Kombination ausschaut, ob da überhaupt was, das ist nicht in unserer Hand, das können wir auch nicht beeinflussen, wir wissen auch da nichts, also, aber das, was beim Skisprung ist, das ist halt auch dann extrem schade, wenn man jetzt beim Andi Wellinger weiß, okay, der hat halt dann Gold gewonnen, vermutlich, oder er kriegt dann im Nachhinein Gold, was natürlich immer noch besser ist, wie wenn er es gar nicht kriegt, aber den Moment, den er da halt hatte, den
kann ihn keiner mehr geben.
Ja, als Silber, natürlich hat er sich gefreut, aber ich denke, wenn er da Gold gewonnen hätte, direkt im Stadion, das wäre schon nochmal was ganz anderes gewesen. Also, ja, extrem riesengroße Scheiße, muss man schon sagen.
Die Norweger werden sich wahrscheinlich auch schon wieder einen neuen Trainer suchen dürfen, oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Brevik, nachdem er da ja auch auf dem Video zu sehen ist, da jetzt noch lang am Werkeln ist.
Ja, also Norwegen, das wird extreme Konsequenzen haben. Also, natürlich muss die FIS da eine Strafe, dass es kracht, verhängen, aber es wird für den Skisprungsport in Norwegen, der jetzt die letzten Jahre eh schon, wir hatten das Thema ja schon, die haben ja so schon kaum Sponsoren gefunden, es war immer schlechte Stimmung da, aber jetzt nicht wegen einem Betrugsskandal, also, sondern einfach nur, weil die Sportler und die Trainer sich nicht so verstanden haben und sowas. Aber jetzt mit dem Ding noch zusätzlich, ja, Prost Mahlzeit, da kann es sein, da können sie eigentlich mal zusperren, den Laden.
Ja, zumal ja die, ich glaube, die nordische Bevölkerung ist da, glaube ich, schon auch extrem kritisch. Also was ich da jetzt an Artikeln oder so gelesen habe oder auch bei dieser Pressekonferenz, was da für Fragen und so aufkommen sind auch von den Journalisten im Land, ich glaube, das ist ein Riesenproblem und das Ja, das ist du, also ich weiß nicht, wie der Sport sich davon über, also wieder erholen kann in Norwegen.
Es gibt ja auch schon die ersten finanziellen Konsequenzen. Also der erste Sponsor hat ja nun angekündigt, den Sponsorenvertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich habe mir auch hier die Pressemitteilung ausgedruckt. Also sie haben geschrieben, es ist traurig, dass der norwegische Skisprungsport innerhalb weniger Tage das Vertrauen zerstört hat, das er gerade wiederherstellen wollte, nachdem in mehreren Saisons andere Dinge als die Leistung auf der Schanze im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Und ich muss sagen, ich finde, das trifft es irgendwie eigentlich ganz gut, oder?
Ja, korrekt.
Also nach dem, was da eben auch letzten Winter schon passiert ist.
Ja, also das, es ist definitiv richtig, dass da jetzt harte Konsequenzen und vor allem eine, also das geht halt einfach gar nicht. Da, das muss harte Strafen geben. Aber es ist schon ein bisschen schade, weil man weiß, es ist halt, Norwegen ist eigentlich ein Land, wo Skisprung auch, wo wir, ja, wir sind ja gefühlt am öftesten von allen Ländern in Norwegen und die Skispringer auch. Es ist halt schade, dass das halt sein kann, dass da jetzt halt komplett was eingestellt wird und das schon auch Konsequenzen haben wird. Und aber es ist ja auch richtig so. Also
ja,
es ist ja gar nicht gut für den Sport. Und ja, und wie der Juli schon gesagt hat, in Norwegen ist ja generell das Thema mit den Disqualifikationen und so, das war davor schon immer extrem kritisch betrachtet worden. Und jetzt ist das ja nicht nur eine einfache Disqualifikation, wie ich schon gesagt habe, sondern einfach nur Betrug. Also das wird halt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Sport da so schnell davon erholt.
Ich finde es auch so tragisch, muss ich sagen, weil ich mir dachte zwischendurch, die Not ist doch eigentlich auch gar nicht da. Also klar, da läuft vieles unrund in diesem Verband, aber wenn es jetzt um die Athleten geht, um die Leistung, dann ist doch da eigentlich ein fähiges Team, oder? Vorfang, Lindvik, gut, Granerud war jetzt verletzt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal drei Springer sicher, die irgendwie vorne reinspringen können, je nach Tagesform halt. Also ist auch eigentlich keine Mannschaft, wo du sagst, okay, gut, anders können die nicht gewinnen. Das ist ja auch nicht so.
Das kann man schwer beurteilen. Ja. Also
jetzt ist es schwierig, da jetzt. Also ja, jetzt da glaubt man jetzt an gar nichts mehr. Also ich weiß es ja nicht.
Und dass die Sportler sagen, ja, sie haben das nicht gewusst, ist schon, das ist eigentlich lächerlich, weil bei uns läuft es so ab, wenn man einen neuen Anzug hat oder bei unserem Schnitt was verändert, dann macht man das gemeinsam mit dem Trainer und mit den Betreuern und probiert den Anzug dann an, und wenn da was geändert ist, dann spürt man das auch. Und wenn es so drastische Sachen sind wie die jetzt, dass man sich da hinstellt und sagt, man hat es nicht gewusst, das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn da wirklich sowas eingenäht worden wäre und ich ziehe den Anzug an, dann muss ich es spüren. Also die Skispringer sind sehr sensibel, die spüren ganz andere Dinge. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gespürt haben. Oder kannst du dir das vorstellen? Nee. Also.
Nee, also da fehlt es halt daran. Also das, die können jetzt erzählen, was sie wollen, aber das ist eigentlich, ich glaube, da hat sich jetzt jeder dann ein bisschen eine Meinung dazu gebildet, und ich kann es einfach gar nicht glauben, dass dieses dass der das öffentlich auf einer PK so zug, also das, also.
Aber ja, auch erst, als es dann nicht mehr anders ging. Erst hieß es ja, die Anzüge waren aber eigentlich schon für Oslo, wo dann die Frage kam, so, hä, warum schnippelt ihr da jetzt an den?
Aber, ja, also das geht nicht ich kapiere das auch, also seitdem ich das gehört habe, das geht nicht in mein, also das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, also verstehe nicht.
Also uns hat es alle schockiert, und es war wirklich so, auch die Stimmung so gestern, an dem Abreisetag, wir haben ja einen Flug nach München gehabt, den einzigen Direktflug von Trondheim, da war ja der halbe Weltcup-Zirkus drin, Skisprung und auch Kombination, und das war so, alle haben sich angeschaut, völlig, also es war wirklich krass. Jeder, das war so eine ganz komische Stimmung, was ist eigentlich gerade passiert?
Was ich noch ganz interessant fand, das habe ich vorhin gelesen, der ehemalige Springer Anders Jakobsen hat im Interview mit dem norwegischen Fernsehen die FIS in die Pflicht genommen, die Regeln eindeutiger zu formulieren und transparenter zu machen. Er hat gesagt, nimmt man das Regelwerk, wie ein Anzug aussehen soll, mit Bindung, Schuhen und Skiern, dann ist das eine Enzyklopädie. Außenstehende verstehen nichts davon und das ist völlig natürlich. Es bedeutet aber auch, dass alle Regeln interpretierbar sind und dass sie jeder anders interpretiert. Wie seht ihr das?
Das ist ja das Grundsatzproblem, das wir ja schon oft diskutieren. Wie kann man das machen, dass es fair wird oder fairer wird? Aber ja, offensichtlich hat es wieder nicht funktioniert mit den Chips und allem. Also wir haben eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen besser war, aber jetzt zur WM hat man es dann schon gesehen, war es schon wieder, ist es schon wieder eher wild worden. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Wie kriegt man das fair hin?
Also ich weiß zum Beispiel, theoretisch hätte man die Möglichkeit oder so, dass man sagt, man behält die Anzüge ein. Also die FIS behält die Anzüge ein und sagt 10 Minuten vorm Sprung, zack, du kriegst jetzt deinen Anzug wieder, der war unter Verschluss und du springst damit, ziehst ihn danach wieder aus in der Materialkontrolle, gibst ihn dort wieder ab. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, dass man nicht jetzt das Ding hätte, dass man da nur dran rumpusht oder so. Also,
aber, und dann kann man sich auch die Kontrollen sparen.
Ja, aber
dann kontrolliert man einmal vorher.
Ja.
Und dann weiß man, dass der passt, dann wurde an dem nichts gemacht. Also wenn man den Anzug auszieht und abgibt und dann wieder kriegt oben, dann wird da nichts dran verändert.
Oder dann kann es schon mal ausgeschlossen, dass auf jeden Fall was über Nacht noch gemacht wird oder nicht. Also das wäre, aber
ja, das werden Lösungen wird es schon geben, aber wie man das dann umsetzt, ist halt immer die Frage, weil dann braucht man vielleicht nochmal eine Person mehr oder es kostet dann wieder und dann ja. Jetzt ist es auf jeden Fall so, jetzt hat es mal richtig gekracht und jetzt wird es schon Konsequenzen geben, glaube ich.
Muss es auch. Also ja, auch wegen der Außenwirkung. Ich habe mich auch mit dem Spätl, und das ist natürlich jetzt auch nur anekdotisch, mit dem Spätl unterhalten, noch am Abend, bevor das rauskam, und der war so, boah, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr Skispringen zu gucken, weil die ganze Zeit ist wieder nur Material, Diskussion und Disqualifikation hier, und da waren da gerade noch die Vorwürfe von Adam Marwisch Richtung Karl Geiger unterwegs und so, und dann halt, das, was ich jetzt ehrlicherweise schon häufiger von Skisprungfans gehört habe, da bescheißen doch am Ende eh alle, nur die meisten haben halt Glück. Was kann man dem entgegnen, noch nach so einer Story?
Das ist schwierig, wenn man jetzt dann die Bilder gesehen hat, ist schwierig da jetzt. Ja, so richtig entgegen weiß jetzt auch nicht, was man da dazu sagen soll.
Ja, es ist aber schon immer noch wichtig zum Unterscheiden zwischen einem großen Anzug und einem vorsätzlich manipulierten Anzug. Also das muss man schon noch unterscheiden, weil wenn ein Anzug durch die Kontrolle durchgeht, dann ist er irgendwie durch die Kontrolle durchgegangen. Aber wenn man den manipuliert, dann ist es nochmal was anderes. Also das kann man nicht vergleichen.
Aber dazu ganz kurz eine Nachfrage nur noch, eben weil Coco das gerade angesprochen in diesem Zitat von Anders Jakobsen. Die meisten Leute, Coco und ich, wir auch nicht, wir wissen auch nicht genau, wie das aussieht, wenn ihr da mit den Schneidern am Werk seid. Aber was ist denn genau der Unterschied dann eben zwischen einem manipulierten Anzug und einem Anzug, der einfach ein bisschen zu groß ist?
Ja, ich denke, man kann halt, oder ich weiß es jetzt nicht genau, aber schlussendlich hat man jetzt die Anzüge, also so ein Pre-Check quasi bei der WM schon mal abgegeben. Dort wird dann schon mal geschaut, wie zum Beispiel die Beinstellung ist, ob diese FIS-Maße, also quasi die Schrittlänge, die Innenbeinlänge und sowas passt, ob die Luftdurchlässigkeit passt. Das sind schon mal quasi jetzt diese Basic-Checks, wo man bei so einem Pre-Check quasi gemacht hat. Dort schauen die sich dann auch ein bisschen so die Schnittmuster an, ob das alles quasi so ausschaut, wie sich das der Kontrolleur eben vorstellt oder wie es eben auch im Reglement ist. Und dann heißt es eigentlich, dass man, finde ich, an dem Anzug dann eigentlich nichts mehr groß verändern sollte. Also danach, und das ist ja wohl passiert, dass sie einfach danach, nach diesem Pre-Check oder nach diesem Check, einfach diesen Anzug nochmal komplett aufgemacht haben und eben den Schnitt so und so verändert, beziehungsweise irgendwas eingenäht, dass es halt eben in diesem entscheidenden Schrittbereich einfach halt eine extreme Spannung oder mehr Spannung gegeben hat, und dies wirkt sich halt beim Sprung schon glaube ich, extrem aus. Also jeder, der in der Materie drin ist, glaube weiß, dass wenn du einfach ein bisschen mehr Stoff halt in diesem Schrittbereich drin hast, das ist schon, also es hilft auf jeden Fall.
Man muss sich das schon ein bisschen vorstellen wie so ein Wingsuit-Anzug. Natürlich ist das viel größer, aber so als Vergleich, also umso mehr du halt, wenn du deine Beine auseinander machst, dann sich da so ein Luftpolster bilden kann an der Fläche. Das ist einfach die entscheidende Stelle am Anzug. Und genau da wurde manipuliert und das hat sicher Auswirkungen gehabt. Und das ist halt, wenn man da bei diesem Pre-Check war, dann hat man an dem Anzug nichts mehr zu verändern. Dann kriegt er ja diesen Stempel.
Beziehungsweise Chip.
Ja, und Chip. Und ja, und wenn dann der Sportler mit dem Anzug eigentlich, man kann ja trotzdem noch kontrolliert werden, in die Kontrolle kommt, dann muss er eigentlich sofort, also da gibt es dann keine, das ist ja dann einfach komplette Verarsche, ja. Weil man bringt die zum Pre-Check und dann bastelt man da dran wieder rum, ja. Also das ist die komplette Verarsche vom Kontrolleur auch. Also es ist einfach Betrug, ja. Mehr kann man nicht dazu sagen.
Ja, ich glaube, Moritz, weil du vorhin meintest, wir beide haben ja auch, sagen wir mal, verstehen auch sehr wenig von dem, was da passiert. Ich glaube, am Ende des Tages ist und bleibt Skispringen einfach ein Sport, den wahrscheinlich halt nur die Leute wirklich verstehen, die ihn halt ausüben. Aber man muss dann natürlich irgendwie auch so eine gewisse Transparenz schaffen. Aber ich bin mal gespannt, was das jetzt für Konsequenzen hat und wie es da jetzt weitergeht. Also ob die, sagen wir mal, ob dieser Ursprung dieses Skandals eigentlich schon viel, viel tiefer liegt.
Am Ende kommt so, dass die norwegischen Skispringer bei den Amerikanern mitspringen und nicht mehr andersrum.
Ja, genau.
Nein, wir sind mir gespannt, was da passiert und eben genau, wie es sich dann auswirkt und ja auch vielleicht, was jetzt bei dieser Kommission rauskommt, auch in Bezug auf die NOKO, weil das ja in den Forderungen eben immer in einem Atemzug genannt wurde, aber ihr meintet ja auch schon, wisst ihr nicht, kann man nicht sagen, ob es da dasselbe Problem auch gibt. Wenn wir jetzt von diesem harten Brocken, der leider gerade das Ende dieser WM etwas überlagert hat, zurückschauen auf die schöneren Aspekte dieser Weltmeisterschaft. Wie ist denn sonst feiermäßig der Plan? Also, was steht in Oberstdorf noch an, zum Beispiel?
Das Wichtigste ist erstmal Dienstag Bayern-Spiel. Nee, ich glaube, feiermäßig haben wir jetzt, glaube ich, schon einen guten Abschluss jetzt in Trondheim und wir haben ja dann doch noch in Oslo eine Station und ich glaube, Lahti ist dann schon auch immer ein Highlight. Ne? Die Finnen feiern es schon auch immer richtig und der Weltcup macht auch immer richtig Bock, muss ich sagen. Also man kommt in der Früh an die Schanze hoch, sieht schon unten die Langläufer in dem Stadion ihren Prolog oder vom Sprint machen quasi. Und ja, das macht dann schon auch immer Spaß, da oben nur im Wachstrakt dann nach dem letzten Wettkampf. Das sind dann, denke ich, die feiern wollen, dann nur auf uns zukommen und dann haben wir ja irgendwann noch eine Clubmeisterschaft und so und ich denke, da wird es dann schon genug Möglichkeiten jetzt dann geben die nächsten Wochen.
Ich glaube, das Feiern wird nicht zu kurz kommen, aber jetzt, so viele Tage haben wir jetzt gar nicht Zeit, um jetzt zum Feiern, weil jetzt geht's ja dann wieder los und ja, aber das wird schon noch alles nachgeholt und ich denke, wir werden auch mal noch zusammenkommen als She Happens und das auch noch feiern.
Wenn ich eine Frage noch, was war denn euer Highlight abseits der eigenen Wettbewerbe jetzt bei dieser WM, wo man doch ja auch viele andere erlebt?
Die Langlaufstaffel, würde ich sagen. Langlaufstaffel der Damen. Ich glaube, sie hatten es einfach richtig hart, aber eben Langlauf allgemein als Sportart und da hat es mich eben schon extrem gefreut, dass es die in dieser Viererstaffel dann noch geschafft haben, da sich die Medaille zum Erkämpfen, denke ich, es war auch extrem wichtig eben für das Team und so froh, wie die da alle waren, das fand ich persönlich schon einfach richtig cool zum Anschauen und das, ja, hat mich auch richtig, richtig gefreut.
Ja, es war auf jeden Fall ein Highlight. So, also das hat halt so das ganze deutsche Team auch, ja, es war schon viel Erleichterung, glaube ich auch, da ist viel abgefallen bei den Langläufern, weil das ist schon so ein bisschen auch wie bei der alpinen Ski-WM, so, dass man dann ganz ohne Medaille wegfährt, wäre ganz übel gewesen. Und so hat man das einfach geschafft und ja, es war dann schon auch dramatisch, wie die Vicky dann am Zielsprint das geschafft hat. Es war schon richtig cool. Und sonst, also die Langlaufrennen jetzt als Langlauf-Fan, wie es wir sind, waren schon richtig cool anzuschauen, eigentlich fast alle. Klar, also Johannes Hosflot-Kläber ist jetzt einfach unsterblich, muss man einfach sagen. Also es geht, das ist ja völlig krank, was er abgerissen hat. Und was wir beide auch gesagt haben, was eigentlich das spannendste Rennen überhaupt war, war der Damen-Skiathlon. Mhm. Das war ja Drama pur und so krass. Und ja, das war eigentlich so das spannendste Rennen, finde ich.
Ich muss sagen, ich hätte auch gestern beim 50er der Damen nicht geglaubt, dass Frida Karlsson sich die Goldmedaille schnappt. Und damit ja die 6. von 6 Goldmedaillen für die schwedischen Damen holt. Also es war irgendwie schon auch ein spannendes Finish.
Ja, es war wild. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die hier so Spielchen gemacht haben in der Wechselzone und so. Das habe ich dann erst nach dem, dass hier die Norweger dann abbiegen wollten und dann doch nicht. Und dann ist die andere auch wieder hinten. Also es war natürlich dann auch schon dramatisch, aber das glaube, das muss man schon sagen. Fast alle Langlaufrennen, was ich gesehen habe, das war ja, die wurden immer dann erst am letzten Berg oder halt auf die Zielgeraden entschieden. Und das ist echt, echt cool und hat es auch wirklich ausgemacht. Da vor dieser Riesen, also das konnte man sich gar nicht vorstellen, wie hoch diese Tribüne war. Also wo wir da letztes Jahr waren zum Weltcup, da stand da nichts und dann kommst du da hin, dann steht da so eine riesen Tribüne vor dir und da sind irgendwie 15 oder 20.000 Menschen drauf. Also es war, und das war schon echt gewaltig. Und klar, bei den Langläufern, wenn man es dann verfolgt hat, wie der Kläbe dann da reinfährt in das, in das Stadion und so, das, da hat man schon auch Gänsehaut gekriegt. Also es war echt, echt, ja, brutal einfach zum Anschauen. Also da muss man schon echt riesen Respekt einfach sagen.
Die Herrenstaffel war schon auch, klar, da war Norwegen alleine vorne weg. Aber dass da die Schweizer noch das Bronze holen, das war schon auch richtig, richtig cool. Also das hat uns auch alle riesig gefreut.
Freut ihr euch jetzt eigentlich noch auf die letzten beiden Weltcups oder ist jetzt gerade so nach der WM die Luft ein bisschen raus?
Gute Frage. Das haben wir schon öfters diskutiert. An sich, glaube ich, hätte man die Weltcups lieber im Januar halt gemacht, wo wir diese Löcher haben. Jetzt nach der WM, jetzt haben wir dann doch schon März und ich glaube so allgemein die Stimmung in Deutschland oder Österreich jetzt nach einer Woche 15 Grad und Sonnenschein, ich weiß nicht, wie viel Wintersport-Vibes da noch da sind. aber ja, schlussendlich sind es noch zwei coole Weltcups. Da kann man sich schon drauf freuen, aber nach der WM ist man natürlich dann, glaube ich, schon einfach mal auch noch ein bisschen Platz, so ehrlich muss man dann auch sein.
Natürlich ist die Luft jetzt ein bisschen raus. Wir haben schon gesagt, wenn es nicht Oslo und Lahti wären, dann wäre es wahrscheinlich noch deutlich zäher, sich aufzumraffen. Aber so, Oslo ist halt schon immer was Besonderes und Lahti dann der Abschluss. Das sind ja noch zwei Wochen, die kriegt man auf jeden Fall noch gut rum, auch wenn die Luft davor schon raus ist.
Ja, aber Finzi, bei dir geht's noch um den Gesamtweltcup, oder? Spielt er noch?
Logisch.
Spielt dein Gedanke in deinem Kopf schon, oder?
Ja, das habe ich schon oft gesagt. Gesamtweltcup, das kann man nicht planen. Ich streng mich sowieso jedes Rennen an und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Gucken wir mal. Ich glaube, dann sind wir auch heute durch. Wenn ich mir euch besser anschaue, dann ist da auch nochmal ein Rest von Rest Day angesagt. Den habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Spannt noch gut aus, bevor es wieder weitergeht. Wenn ihr da draußen uns was mitzuteilen habt, ihr kennt das Spiel, schreibt uns eine E-Mail an team@shehappens.de oder auf Instagram @she.happens. Und der Finzi ist ein immer noch glücklicherer Mensch, als er eh schon ist, wenn ihr ganz viele Sterndl verteilt auf Spotify, Apple oder sonst wo. Exakt 5 müssen es sein. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's es gut. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Happens.